toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur Präsentation des Wanderführers Widerstand, Verfolgung, Befreiung. Ich bin Susi Huber und ich führe euch heute durch den Abend. Bevor ich die zwei Autoren vorstelle, möchte ich nur kurz auf einige technische Begebenheiten eingehen, die Sie schon gehört haben oder nicht gehört haben. Wir haben ein paar Minuten länger gebraucht, den Stream zu starten. Das Ganze ist von einer privaten Initiative auf dem privaten Server von Jo Matthes. Und uns allen vom Soli-Café und dem Jo ist es wichtig, dass wir diese Ressourcen wie Livestream und Chat auf einer freien Plattform benutzen, verwenden und betreiben. Und deshalb findet es nicht auf Zoom statt. Mit dem heutigen Abend wollen wir Ihnen beweisen, dass es auch ohne Zoom geht. Und dass man diesen milliardenschweren US-Konzern, beispielsweise der die europäische Datenschutzgrundverordnung nicht einhält, nicht unterstützen muss. Alle Arbeit und Wartung der Systeme inklusive der Server erfolgt ehrenamtlich. Deshalb ziehen Sie bitte in Betracht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Falls es wirklich zu Störungen kommen sollte, falls Ihnen der Livestream abbricht, bitte starten Sie ihn neu. Sollte es zu größeren Problemen kommen, wenden Sie sich an uns im Chat. Wenn wir beim Chat sind, dann gehe ich gleich zum inhaltlichen Teil des Abends über. Auf unserer Homepage soli.café finden Sie einen Chat. Wir möchten Ihnen während des Vortrags die Möglichkeit geben, mit Ihnen zu plaudern. Anmerkungen, Ergänzungen, vor allem Fragen an die Vortragenden können Sie hier stellen. Unser Technikteam wird alle Kommentare sortieren. Und wir werden dann später, werde ich es quasi für Sie, die Fragen an Andreas Braha und Thomas Neuholz stellen. Die Buchvorstellung wird ca. 30 Minuten dauern, ca. eine halbe Stunde. Genau. Nun möchte ich die zwei Autoren vorstellen. Und zwar den Andreas Braha, Jahrgang 1980, ist Historiker im Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Josef Kepler Universität in Linz und Lehrbeauftragter an der Uni Salzburg. Er ist Mitbegründer der Salzburger Fußballtagung, unter anderem Mitherausgeber von Salzburg Sport der NS-Zeit, zwischen Staat und Diktatur, Migrationsstadt Salzburg, Arbeit, Alltag und Migration 1960 bis 2010 und Zwischenräume, Macht, Ausgrenzung und Inklusion im Fußball. Und außerdem Mitglied des KZ-Verbands. Außerdem Thomas Neuhold, Jahrgang 65, ist Salzburger Korrespondent von der Tageszeitung Der Standard, Alpinjournalist, Mitbegründer des Salzburger Bergfilmfestivals, Abenteuer Berg, Abenteuer Film, Lehrbeauftragter an der Universität Salzburg, Autor zahlreicher Berg- und Skitourenführer, ebenfalls wie dieses Buch im Verlag Anton Brustedt erschienen, Mitglied des Österreichischen Alpenclubs und des KZ-Verbands natürlich. Genau. Also, dann möchte ich bitten, ihr beiden, bitte startet mit dem Vortrag.
Ja, danke Susi für die Einmoderation auch von unserer Seite, von Andreas und von meiner Seite. Schönen guten Abend zu Hause oder wo auch immer ihr seid an den Geräten. Ich habe die Aufgabe übernommen, unseren gemeinsamen Wanderführer, Widerstand, Verfolgung, Befreiung, 35 zeitgeschichtliche Wanderungen kurz einmal vorzustellen, bevor der Andreas auf das Inhaltliche eingeht. Die Idee zu diesem Wanderführer ist schon relativ alt. Es gibt ein historisches Vorbild aus den frühen 1990er Jahren von Christian Topf. Das heißt, auf den Spuren der Partisanen, zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut. Ich nehme an, man sieht das vielleicht auf den Geräten zu Hause. Dieses Buch beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem sogenannten Partisanenwiderstand, wobei Partisanen ein bisschen hochgegriffen ist. Es war kein bewaffneter Kampf oder nur sehr am Rande bewaffnet im Salzkammergut. Wir haben diese Idee aufgegriffen und etwas weiter gefasst. Und das haben wir schon bei der zweiten Entstehungsgeschichte oder beim zweiten Zugang zu diesem Buch. Wir sind beide im KZ-Verband aktiv, weil wir beide aus verfolgten Familien kommen. Und wir haben über die letzten Jahre immer wieder zeithistorische Wanderungen im Zuge des KZ-Verbands angeboten und gemacht. Und diese haben wir dann auch gesammelt. Das waren Wanderungen zur Fundstelle von Giuseppe Groppo, auch in diesem Buch enthalten, ein 17-jähriger Italiener, der von den Nationalsozialisten verschleppt wurde nach Capron, der geflüchtet ist und auf der Flucht erfroren und oder verhungert ist. Der ist dann später im Jahr 1944, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann von zwei Mädchen auf einer Alm gefunden worden. Und zu vielen ähnlichen Stellen, zum Igel, zum sogenannten Partisanenlager im Toten Gebirge, haben wir Wanderungen unternommen. Und auch die haben wir aufgeschrieben und die haben wir dokumentiert und die sind auch in diesem Buch enthalten. Und es gibt natürlich, das ist der dritte Punkt, die Geschichte von Rosa Hofmann, eine 23-Jährige, also mit 23 Jahren wurde sie ermordet, Widerstandskämpferin, Kommunistin aus der Stadt Salzburg, eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen, die in ihrem Abschiedsbrief aus dem Gestapo-Gefängnis in Berlin-Plötzensee diesen Abschiedsbrief an ihre Eltern und an ihre Lieben mit dem Satz geendet hat: Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen. Und diese Verbindung des Widerständischen, des Widerstandskampfes und der heimischen Bergwelt, das war sozusagen so ein bisschen der dritte Zugang zu diesem Buch. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns im Wesentlichen die Arbeit geteilt, obwohl jetzt ich auch historisch bewandert bin, aber ich bin eben kein Wissenschaftler, so wie der Andreas. Wir haben uns im Wesentlichen die Arbeit geteilt. Wir haben zuerst einmal versucht, die gesamte Palette, die es zu diesem Thema gibt, aufzuarbeiten. Ich glaube, der Andreas wird mir beipflichten, das schwierigste Wort dann wieder zu streichen, dass das irgendwie ein handliches Format bekommt. Wir sind also sicher auf 40, 50, 60 Themen gekommen. Ich möchte an einem Beispiel erzählen. Natürlich wäre die Fluchtroute der Hasenjagd, also die Fluchtroute sowjetischer Offiziere aus dem Konzentrationslager Mauthausen, natürlich wäre diese Fluchtroute auch ein Thema für ein zeithistorisches Wanderbuch gewesen. Wir haben uns aber dann für das KZ Gusen entschieden, weil wir der Meinung waren, die Geschichte der Hasenjagd ist nicht zuletzt durch einen Film von Wolfram Paulus und andere Dokumentationen relativ bekannt. Das Konzentrationslager Gusen in der Nähe von Mauthausen ist relativ unbekannt. Und so haben wir verschiedenste Themen, bekannte, unbekanntere Themen versucht zu mischen und einen Überblick zu geben, was sich in der heimischen, und heimisch heißt in dem Fall, weil der Pustet Verlag ist ein Regionalverlag, heimisch heißt in dem Fall Land Salzburg, ein bisschen Berchtesgaden, ein bisschen Traunsteiner Land, ein bisschen Oberösterreich, ein bisschen dann das Ausseerland, also in diesem Umfeld, haben wir versucht, einen Überblick zu geben und einen Überblick begehbar und erlebbar zu machen. Vom, und das ist natürlich ein wesentlicher Schwerpunkt von uns beiden, vom politischen Widerstand her, aber auch vom christlichen, vom katholischen Widerstand her, aber auch, wir gehen in diesem Buch auch zu Städten der Henker, der Schergen der Nationalsozialisten, ja bis zu einem Punkt, wo einer der hochrangigsten Nationalsozialisten versucht hat, nach der Befreiung 1945 zu entkommen. Kaltenbrunner, ich sage es jetzt einmal ein bisschen salopp, der oberste Polizist des NS-Regimes, der sich im Toten Gebirge versteckt hat und dort mit Hilfe von Widerstandskämpfern von US-amerikanischen Soldaten gefangen genommen wurde. Also diese gesamte Geschichte haben wir versucht, das rote Salzburg, das jüdische Salzburg, aber auch das katholische Salzburg in einen Guss zu bringen. Und dieser Guss sind eben dann immer wieder verschiedenste Schlaglichter. Diese Schlaglichter beginnen aber nicht 1938. Das ist, glaube ich, in diesem Buch sehr wichtig und auf das wird der Andreas auch noch eingehen. Die beginnen nicht 1938, wir beginnen viel früher, weil ja der Nationalsozialismus, weil ja der europäische Faschismus, weil der Austrofaschismus ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das hat ja eine Vorgeschichte, es hat eine Vorgeschichte im Antisemitismus. Das wird, glaube ich, der Andreas jetzt noch ein bisschen dann näher ausführen. Was erwartet euch, wenn ihr dieses Buch in die Hand nehmt? Das Buch ist sehr streng gegliedert. Es gibt einen historischen Abriss zu dem jeweiligen Thema. Oft sind es Porträts von unbekannten Menschen. Ich nenne jetzt einmal den Pickes aus Wald im Pinzgau. Niemand hätte vermutet, dass es im Wald im Pinzgau, also sozusagen in the middle of nowhere, wenn ich das so sagen darf, dass es dort einen kommunistischen Widerstand gegeben hat. Und das sind dann oft Personenporträts, zum Beispiel auch von widerständigen Pfarrern, von widerständigen katholischen Pfarrern, aber auch große Geschichten wie die bekannte Geschichte der ermordeten Deserteure in Goldegg. Diese Geschichte wird erzählt, der Andreas hat es genau recherchiert, ist ein historischer Abriss zu dem jeweiligen Thema. Und wir haben uns dann dazu eine Wanderung überlegt, die zu den historischen Städten führt. Und das ist immer der zweite Teil zu dem jeweiligen Kapitel. Es sind insgesamt 35 Kapitel mit einer kleinen Kartenskizze dabei, mit allen wichtigen Angaben, die man für so eine Wanderung braucht. Es sind keine hochalpinen Touren, mit zwei Ausnahmen, die Konzentrations- und Arbeitslager im Pinzgau bei den Kraftwerksbauten, wo es ein bisschen in alpinere Regionen geht. Aber im Wesentlichen sind, und beim Igel, dieses Partisanenlager im Toten Gebirge, wo man vielleicht trittsicher und schwindelfrei sein sollte, weil sich die Partisanen natürlich nicht in der Mitte des Ortes Ischl versteckt haben, sondern halt in den abgelegensten Teilen. Aber im Wesentlichen ist es für durchschnittlich trainierte Menschen, sind alle diese Routen ohne gröbere Probleme bei normalen Bedingungen machbar. Also es ist kein hochalpines, es ist keine hochalpine Challenge dabei. So ist dieses Buch aufgebaut. Und bevor ich jetzt zum Andreas und bevor der Andreas jetzt ein paar inhaltliche Details oder ein paar inhaltliche Dinge aus den verschiedensten Kapiteln, diesen Bogen, den dieses Buch umspannt, bevor der Andreas das erzählt. Ich glaube, es ist noch eines wichtig dabei zu betonen. Natürlich stehen wir beide, der Andreas und ich, am Cover und wir sind auch die Autoren. Aber so ein Buch ist nicht möglich, wenn es da nicht Leute dabei gibt, die mitdenken, die mithelfen. Im Vorfeld bei der Recherche, welche Themen wählen wir aus, welche Quellen nehmen wir, welche Wege gehen wir, haben wir viele, viele Menschen gehabt, die uns geholfen haben, die uns auch ermutigt haben, die mitgedacht haben, was wäre denn ein Thema, wo könnte man denn hingehen. Das waren zum Beispiel Leute vom VVN, also von der Schwesterorganisation des KZ-Verbandes aus Deutschland, die mit uns zum Ukrainerfriedhof in Schönraum gegangen sind und uns diese Geschichte erzählt haben. Ohne die Hilfe der Freunde des VVN hätten wir wahrscheinlich die Geschichte des Ukrainerfriedhofs eher nicht erzählt. Wir haben sie zwar gewusst, aber wir waren eigentlich nicht drauf gekommen. Und die haben uns das sehr ans Herz gelegt. Das ist eine ganz schöne Tour, die man im Übrigen auch im Winter machen kann, also die man auch jetzt machen könnte. Ich möchte damit nur sagen, also das ist auch immer eine kollektive Leistung, die hinter so einem Projekt steht. Und da sind also wirklich sehr, sehr viele Ideen eingeflossen und das ist, glaube ich, aus unserer Sicht da ganz wichtig. Ja, das ist einmal das Allerwichtigste in Kürze zu diesem Buch. Es freut uns natürlich, dass wir inzwischen schon in der zweiten Auflage sind. Ein bisschen stolz darf man schon auch sein. Die erste Auflage, wir sind im Anfang Mai dieses Jahres erschienen. Die erste Auflage war im Ende Juli, Anfang August in Wahrheit vergriffen und wir sind jetzt in der zweiten Auflage und ich kann nur sagen, es schaut gut aus. Ich glaube, die dritte wird demnächst in die Pipeline kommen. Ja, das war es einmal in aller Kürze von meiner Seite. Andreas, ich glaube, jetzt darfst du einmal inhaltlich weitermachen.
Ja, danke Thomas für deine einleitenden Worte und du hast es ja gesagt, das Ganze war eine kollektive Leistung. Ich möchte mich dem gleich einmal anschließen und da Danke sagen an alle, die uns bei diesem Buch und bei der Entstehung dieses Buches auch geholfen haben, unterstützt haben, mit Informationen, mit Quellen, mit Tipps und weiteren Hinweisen. Und ich möchte auch Danke sagen, dass wir heute da sind. Also gleich einmal bedanken beim Team des Soli-Cafés, die das auch möglich gemacht haben, diesen Online-Stream, diesen Podcast. Und ich freue mich, dass eben auch Menschen jetzt zuhören, zuschauen und wir da diese Buchpräsentation auch machen können, obwohl wir auch schon in der zweiten Auflage sind und schon relativ viel verkauft haben. Also ich denke mal, das kurbelt vielleicht doch noch einmal ein bisschen auch das vorweihnachtliche Geschäft an, das antifaschistische. Ja, du hast es eh schon gesagt, unser Konzept ist relativ breit, umfasst mehrere Aspekte und ich möchte ein bisschen auf dieses Konzept eingehen. Und warum eigentlich die Alpenregion, die Alpen so zentral und so wichtig waren auch für unser Wanderbuch, für unser Buch als Hintergrund, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, sozusagen um den Kontext zu verstehen und unser Gedankengerüst zu verstehen, was dahinter steckt. Historisch gesehen waren die Alpen eigentlich seit der frühen Erschließung im ausgehenden 19. Jahrhundert Ort oder Raum, der mit verschiedensten Vorstellungen verknüpft war, mit Utopien auch, mit Sehnsüchten, aber eben auch mit unterschiedlichsten Ideologien. Und sie waren ein sportliches Terrain, aber auch ein politisches und sogar ein sehr hoch politisches und sehr stark politisches. Die Rosa Hoffmann, du hast es schon erwähnt, die Widerstandskämpferin aus Salzburg, hat geschrieben in ihrem Abschiedsbrief eben, Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen. Und sie verknappt da und verdichtet da eigentlich ein Lebensgefühl in einem Satz. Nicht? Dieser Wunsch und dieses Bedürfnis auch nach Freiheit. Ja? Diesen Brief schreibt sie 1943, kurz vor ihrer Ermordung. Doch nicht nur sie und andere Kommunisten haben die Alpen genutzt, die Berge genutzt als Rückzugsort, als Versteck für ihre politischen Treffen, auch für ihre sportlichen Treffen, um da sportlich aktiv zu sein. Wir denken weiter zum Beispiel an die sozialistischen Naturfreunde, später sozialdemokratischen Naturfreunde, die genauso auch die Alpen als ihr Betätigungsfeld gesehen haben und auch als Bewegungsfeld. Und oftmals waren es auch dann spätere Kommunisten, die teilweise in diesen Naturfreunden auch schon sozialisiert worden sind. Rosa Hoffmann war eine davon, aber es gibt auch noch weitere. Man kann zum Beispiel den Franz Ofner nennen, der auch aus Salzburg stammte, auch ein Widerstandskämpfer, der sich gegen den Nationalsozialismus eingesetzt hat, ganz stark, und auch ebenfalls ermordet wurde, wie die Rosa Hoffmann. Diese Reihe ließe sich im Prinzip mit vielen Namen, mit vielen weiteren Namen und Personen fortsetzen, und gemeinsam ist ihnen, glaube ich, eben diese Sehnsucht nach diesen Alpen und nach diesen Bergen auch immer wieder gewesen. Für sie wurden diese Berge auch zu einer gewissen Art Utopie, und teilweise ist diese Utopie aber auch nicht ganz aufgegangen, weil immer wieder sozusagen das politische Moment auch ein Weggefährte und ein ständiger Begleiter war. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Alpen nicht nur für die Kommunisten, für die Sozialisten, für die Widerständler wichtig waren, sondern auch für frühe Nationalsozialisten. Und zwar ganz zentral auch in dieser Entfaltung einer Art Allmachtfantasie. Für diese Nationalsozialisten war die Alpen der Hort sozusagen, wenn man so sagen will, des Deutschtums. Hier entwickelten sie, hier erprobten sie auch diese Art einer Blut- und Bodenideologie. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, Karl Springenschmidt, die meisten von euch werden ihn kennen. Er war später Leiter des NS-Lehrerbundes und hauptverantwortlich für die Salzburger Bücherverbrennung, Residenzplatz. Er war Alpinist, er war Skiläufer, er war Mitglied im Deutschen Turnverein, und er hatte auch nationalsozialistisch gesinnte Kameraden. Einer von ihnen war auch ein sehr berühmter Nationalsozialist, den ihr auch wahrscheinlich kennt, Gauleiter Friedrich Rainer. Ja. Er war oberster Sportführer der Ostmark dann später und engagierte sich genauso im Deutschen Turnverein, war auch im Alpenverein tätig, war ebenso ein Skiläufer, war gemeinsam mit Springenschmidt organisierte er beispielsweise Skilager, Schulungslager für die HJ, und das passierte nicht erst ab 1938, sondern schon früher. Diese gemeinsame Leidenschaft des Skifahrens und des Bergsteigens dieser gerade genannten Nationalsozialisten teilten aber auch andere. Einer davon, der in unserem Buch vorkommt, wäre zum Beispiel Hermann Göring, der spätere Burgherr oder Schlossherr von Mautendorf. Gleichzeitig muss man sagen, waren die Alpen auch schon sehr früh jüdisch. Ja? Auch ein jüdisches Terrain, ein jüdisches Gebiet. Die Hakor zum Beispiel machte in den 1920er Jahren ihre Skitouren am Semmering im Arlberggebiet, teilweise mit der Hilfe oder mit Unterstützung des Skipionieres Hannes Schneider. Die Hakor organisierte dort Skirennen, organisierte genauso Trainings in den Bergen, ob in Innsbruck oder eben am Semmering, baute genauso wie der Alpenverein, genauso wie die Naturfreunde Hütten dort, errichtete dort eigene Skiheime. Und die Hakor entwickelte auch oder entgegnete eigentlich der deutschnationalen Turnbewegung, den sogenannten Muskeljuden. Dieser Begriff stammte übrigens auch von einem Juden, Max Nordau, der ein bekennender Zionist war und auch Begründer der zionistischen Weltorganisation. Und er wollte eigentlich diesem deutschnationalen, deutschvölkischen Körperideal ein jüdisches entgegensetzen. Ein starkes jüdisches, ein Körperideal von einem starken jüdischen Menschen, von einem starken jüdischen Mann und einer starken jüdischen Frau. Also ganz im Gegenteil sozusagen von dem, was die Antisemiten immer wieder behaupteten. Und um diese Antisemiten geht es auch teilweise in unserem Buch, wenn zum Beispiel von Matze die Rede ist. Und hier geht es auch ganz speziell um die jüdischen Sommerfrischler, die dort schon in den 1920er Jahren als unerwünscht deklariert worden sind. Auch eine Geschichte, die bei uns im Buch auftaucht und die, glaube ich, ganz zentral und ganz wichtig ist, zu erzählen. Dort in Matze spielte sich das in den 20er Jahren so ab, dass der Fremdenverkehrsverein und der Gemeindevorstand stolz war, zu sagen, dass die Gemeinde im Prinzip, unter Anführungszeichen gesetzt jetzt, judenfrei ist. Und gerade Diese antisemitische Politik wurde später auch fortgesetzt und Matze befand sich, wenn man so sagen will oder kann, in bester Gesellschaft. Der Alpenverein zum Beispiel beschloss 1921 bereits den Arierparagraphen und grenzte jüdische Mitglieder, jüdische Frauen und Männer aus dem Sportbetrieb aus. Das Gleiche machte zwei Jahre später der österreichische Skiverband. Er führte den Arierparagraphen 1923 ein. Die deutsche Turnbewegung wiederum hatte den Arierparagraphen bereits vor 1900 teilweise in ihren Vereinen eingeführt. Das heißt, wie der Thomas schon gesagt hat, das Ganze hatte auch eine gewisse Vorgeschichte. Und im Endeffekt sehen wir, dass der Antisemitismus keine Erfindung auch des 20. Jahrhunderts war oder ist und auch keine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern auch seine Vorläufer hatte. Und dass auch der Judenhass vor 1938 schon bittere Realität war und in eine Politik der Ausgrenzung mündete und im Endeffekt dann auch nahtlos in diese Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Und damit wären wir auch schon bei den Tätern, bei den Mittätern auch und Täterinnen, die ebenfalls auch in unserem Buch vorkommen, auch auftauchen und behandelt werden, die entweder aus Rassen waren oder auch aus ideologischer Überzeugung aufgrund von Machtgelüsten oder Opportunismus, aber auch einfach aus Profitgier und Eitelkeit mitgemacht haben, das System gestützt haben und vorangetrieben haben, das verbrecherische System des Nationalsozialismus. Egal jetzt, ob es ein Friedrich Rainer war, den ich vorher schon erwähnt habe, oder auch der oberste Polizeichef Ernst Kaltenbrunner, Chef des Sicherheitsdienstes auch. Und ihre Geschichten führen uns dann eigentlich unweigerlich auch in unserem Buch zu jenen der Verfolgten und auch zu den Widerständigen, zu den Widerstandskämpferinnen und zu den Opfern. Und hier wollten wir ganz unterschiedliche Opfergruppen auch ansprechen, beziehungsweise auch denen gerecht werden. Das fängt natürlich ganz vorne an bei den jüdischen Opfern, bei jüdischen KZ-Häftlingen, bei verfolgten Judinnen, Juden und Jüdinnen, bei vertriebenen Juden und Jüdinnen und auch bei Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen, bei politisch Verfolgten, bei Euthanasieopfern, Wehrmachtsdeserteuren, Kriegsgefangenen, wie zum Beispiel in St. Johann in Bonga, wo ein Kriegsgefangenenlager war, wo tatsächlich 24.000 Kriegsgefangene auch interniert waren, also unmittelbar in der Gemeinde St. Johann oder im Prinzip am Rande der Gemeinde St. Johann und allein über 3.700 sowjetische Kriegsgefangene dort ermordet wurden. Das geht aber auch weiter bis zu den Roma und Sinti, die hier in Salzburg in dem sogenannten Zigeunerlager in Leopoldskron auch interniert waren und von denen dann ein Großteil im Endeffekt auch ermordet wurden. In Auschwitz zum Teil, aber auch in anderen weiteren Todeslagern der Nationalsozialisten. Wir wollten auf diese Geschichten besonders hinweisen und auch darauf hinweisen, dass damit die Verbrechen ja direkt eigentlich vor der Haustüre der, wenn man so will, deutschen österreichischen Mehrheitsgesellschaft stattgefunden haben und sich hier abgespielt haben. Das waren Menschen, die dann teilweise später behaupteten, sich selbst als selbsternannte österreichische Patrioten auch gesehen haben, die aber nicht dazu gesagt haben, dass sie eigentlich weggeschaut haben, dass sie teilweise das verbrecherische System unterstützt haben und auch mitgetragen haben. Natürlich gab es auch Geschichten, wo Zwangsarbeiterinnen, und das möchte ich jetzt auch nicht weglassen, beispielsweise geholfen wurde, wo jüdische Opfer auch versteckt wurden. Auch diese Daten gibt es. Und das führt uns auch zum Schluss jetzt zu jenen Personen, die sich dem System, dem nationalsozialistischen System entgegengesetzt haben. Die aufgestanden sind, die gesagt haben, nein, so geht es nicht weiter, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun und tatsächlich auch den Widerstand organisiert haben. Ob es jetzt aus innerer, religiöser oder politischer Überzeugung war oder einer Mischung von allem. Und hier möchte ich eigentlich noch einmal eine junge Frau erwähnen. Thomas, du hast sie schon vorher erwähnt, kurz, Rosa Hoffmann. Sie wuchs in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus auf, war bei den Naturfreunden, bei den Kinderfreunden, war Mitglied der Roten Falken, hat sich dort auch sportlich, aber auch politisch aktiv betätigt und übernahm 1941 die Leitung der kommunistischen Jugendgruppe in Salzburg. Sie machte dort wichtige Botendienste für die kommunistische Widerstandsbewegung in Österreich. Die reichten teilweise bis nach Wien. Sie aktivierte aber auch zudem die Jugend und erzog sie eigentlich zu einem zivilen Ungehorsam. So kann man es vielleicht heute auch nennen. Und sie motivierte zum Nicht-Wegschauen und zum Handeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und sie wurde, und das ist das Tragische, dann schlussendlich auch von den Nationalsozialisten mit 23 Jahren hingerichtet. Und nicht nur einfach hingerichtet, sondern in Berlin Plötzensee enthauptet. Und ich möchte jetzt eine kurze Passage noch einmal vorlesen aus ihrem Brief, den sie an ihre Mutter und ihre Schwester geschrieben hat, 1943, im März war das, kurz bevor das Todesurteil vollstreckt wurde. Und sie schreibt darin: Heute heißt es Abschied nehmen von euch. Aber ich bin ganz ruhig, liebe Mutter. Ich danke dir, liebes Mütterlein, für deine Liebe und ich stehe so tief in deiner Schuld wegen dem Kummer, den ich dir jetzt bereite. 2019 hat der Salzburger KZ-Verband für Rosa Hoffmann und auch für andere widerständige Frauen in Max Glan im Stölzlpark ein Mahnmal errichtet und auch einweihen können, auch mit Unterstützung der Stadt Salzburg. Und ich glaube, dass dieses Mahnmal ganz wichtig ist und auch ein Ausdruck, genauso wie das Buch, das Thomas und ich jetzt auch geschrieben haben, dass die Geschichten von Rosa Hoffmann und auch von diesen anderen Menschen, die sich zur Wehr gesetzt haben, die den Mut gehabt haben, widerständig zu sein und sich dem Nationalsozialismus entgegenzusetzen, aber auch eben jene Personen, die Opfer geworden sind des Nationalsozialismus, einfach nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft in unserem Buch und das sollte auch die wichtigste Botschaft für die Zukunft bleiben und auch für den heutigen Abend. Danke.
Das ist Corona leider. Es gab schon eine Frage und zwar, wo man das Buch besorgen kann, wo man es kaufen kann.
Also das Buch gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung. Das würde ich auch so empfehlen. Also es gibt es natürlich auch im großen internationalen Versand, aber das empfehlen wir eher nicht, sondern es gibt es in jeder Buchhandlung in Salzburg zu kaufen. Und wenn sich's wer wirklich schicken lassen will, weil er zurzeit nicht außer Haus gehen will, man kann es direkt beim Boosted Verlag bestellen, auf der Homepage vom Boosted Verlag oder auch über die Homepage vom KZ-Verband oder ein Mail an den KZ-Verband. Wir können das jederzeit organisieren.
Genau, ich möchte nur mal erwähnen, dass man die Fragen, die ich jetzt gestellt habe, gerade an den Thomas, man kann im Chat Fragen posten und dann stelle ich sie für euch. So, ja, also ich habe sonst eine Frage, wenn es okay ist.
Ja, gern. Ja.
Also ich möchte gerne wissen, welche Geschichte, also jeweils, welche Geschichte euch besonders berührt hat.
Ich fange vielleicht an. Also ja. Ich glaube, die Wertung bei den einzelnen Geschichten, die bringe ich nicht zusammen. Aber was in der Recherche und im Abgehen der Wege und im Fotografieren vielleicht einer der schönsten Erlebnisse für mich war, Ich bin über den sogenannten Ponyhof, das ist im Bruckfusch, zur Fundstelle von Giuseppe Groppo, von dem habe ich zuerst schon erzählt, ein 17-jähriger italienischer Zwangsarbeiter, der auf der Flucht verhungert und oder erfroren ist, zu dieser Fundstelle und habe das fotografiert und habe das dokumentiert, wie man dann am besten geht, und bin dann beim Runtergehen auf die Hochalpen gekommen und habe dort mit dem Senior-Chef, sagt man heute, also mit den Altbauern auf gut Deutsch, halt zwei oder drei Bier getrunken, und er hat mich gefragt, was ich da so allein tue. Es war unter der Woche, es war nicht viel los. Und ich habe ihm halt von diesem Buchprojekt erzählt und vom KZ-Verband und. Und der hat dann diesen schönen Satz, es ist jetzt nicht ein wortwörtliches Zitat, aber es ist in etwa was sinngemäß, so, der hat dann diesen schönen Satz geprägt für mich. Ja, das ist ja alles gut und schön. Zuerst habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da kommt jetzt vielleicht irgendwas. Er hat gesagt, das ist ja alles gut und schön und das ist auch wichtig, aber in Wahrheit, wir hätten uns damals wehren müssen. Und das war irgendwie für mich ein ganz schönes Erlebnis. Und das hat sich überhaupt bei der ganzen Recherche durchgezogen. Ich habe dann schon das eine oder andere Mal gedacht am Land, naja, da wird es vielleicht auch irgendwie eine blöde Anmerkung, ein blöds geredet geben oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe kein einzig schlechtes Erlebnis.
Also ich möchte mit dem anschließen, was der Thomas gesagt hat. Es gab eigentlich bei dem ganzen Buchprojekt nie negative Rückmeldungen oder irgendwelche Untertöne, Zwischentöne, die irgendwie sozusagen gegen das Buch gesprochen haben, sondern eigentlich haben wir nur immer unterstützende Worte gehört, was mich sehr freut und was uns beide, glaube ich, sehr gefreut hat immer. Und wirklich die berührendste Geschichte, wenn du mich nach der fragst, das ist wirklich schwierig. Und ich kann da fast keine Reihung vornehmen, weil einfach wirklich vieles einfach so tragisch ist. Ja. Aber was mich immer noch sehr beschäftigt, ist schon die Geschichte dieser Roma und Sinti und vor allem dieser Kinder. Ja. Also dieser Kinder, die ja teilweise wirklich keine 2, 3, 4 Jahre alt wurden und die man zuerst einmal sozusagen interniert hat, ja, weggesperrt hat, bewacht, unter strengster Bewachung, denen im Prinzip ja sämtliche Lebensfreude, jegliche Perspektive ausgenommen hat und dann schlussendlich auch wirklich ermordet hat. Und das ist schon was, und dass sowas sich auch hier abgespielt hat, ja, nicht jetzt weit weg in irgendwelchen besetzten Gebieten, wo es sozusagen auch die Bevölkerung nicht mitbekommen hätte, sondern im Prinzip wirklich im Umfeld der Stadt Salzburg, ja, in Leopoldskron, wo im Prinzip Bauern im Umkreis leben, wohnen, ja, die ihnen schon auch zum Teil geholfen haben, aber eben auch weggeschaut haben. Und das ist für mich irgendwie das Tragische an dem Ganzen, also dieses Wegschauen. Ja, und das findet man sozusagen bei vielen dieser Geschichten, die wir auch hier im Buch haben. Und das geht mir einfach wirklich immer nahe. Ja. Also das einfach nichts zu tun, nichts zu sagen und das einfach zu dulden. Ja.
Und gleichzeitig hat es aber immer Menschen gegeben, die Widerständigen unterstützt haben. Das ist ja immer eine ganz spannende Geschichte. Es ist immer, vor allem im Salzkammergut ist das ganz eng benannt. Ne? Da waren die Widerständischen und da waren die Hardcore-Nazi. Ne? Und das war aber wirklich, also die Kommunisten, die sie im Toten Gebirge versteckt haben, die hätten ja nicht überleben können, hätten die Einheimischen sie nicht mit Nahrungsmitteln versorgt und hätte der Jäger nicht die Pappen gehalten. Der Jäger hat natürlich ganz genau gewusst, wo die sind. Ne? Und umgekehrt, sozusagen am Bergrücken weiter, waren die Hardcore-Nazis und haben dort ihre Orgien gefeiert. Mhm. Also das ist wirklich, also, und da war das Volk auch dabei, ne? Und ja, hat das auch unterstützt. Also diese extreme Nähe, gerade im Salzkammergut, das ist eine ganz spannende, interessante Geschichte.
Ja, und du sagst es eben, gleichzeitig gab es eben auch die Fälle, wo eine jüdische Familie gerettet worden ist, ja, nicht? Wo die versteckt worden ist vor der nationalsozialistischen Verfolgung, vor den Nationalsozialisten, und die überleben konnten. Nicht? Und das sind auch dann die schönen Geschichten, und die denke ich mal, auch erzählt werden müssen, ja, um einfach diesen Mut sozusagen weiterzugeben, nicht? An die nächsten Generationen auch.
Die sind versteckt worden in einem Pfarrhof in Großwadl. Mhm. Vom Pfarrer.
Vom Pfarrer, ja.
Ja, ich habe nur eine Frage, und zwar in dem Buch ist es so, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt, das ist mein erster Wanderführer, den ich lese oder gelesen habe, und da beschreibst du immer, das ist wahrscheinlich eher ein Thomas sein Part, welche Ausrüstung soll man mitnehmen und wie viel Proviant oder wie ist die Tour einfach so Gegebenheiten quasi. Und ich würde gerne wissen, im Vergleich dazu, okay, wir wissen, was wir uns mitnehmen sollen, aber wie war das damals? Wie sind diese Leute damals, diese Fluchttouren gegangen? Kannst du das ein bisschen so in Beziehung setzen?
Also es gibt ein Kapitel, das ist aus dem Jahr 1947, das ist die sogenannte Judenwanderung, das ist allerdings ein Euphemismus, also die Flucht von 5000 Displaced Persons über den Krimler Tauern nach Italien, organisiert im Übrigen von Marco Feingold damals. Wenn man sich überlegt, der Krimler Tauern ist ziemlich genau 2600 Meter hoch, das Wetter war damals mehr so lala, es ist teilweise Schnee gelegen, auf dieser Höhe auch im Sommer, und es waren überwiegend Leute nicht nur schlecht ausgerüstet, sondern abgemagert, teilweise KZ-Überlebende, mit in ganz schlechter gesundheitlicher Verfassung, mit kleinen Kindern am Arm. Und die sind ja nicht vom Krimler Tauernhaus weggegangen, da sind sie nicht mit dem Taxi aufgefahren, sondern die sind ja aufs Krimler Tauernhaus gegangen und dann über den Tauern drüber in einem Schuhwerk, das kann sich heute gar nicht, das ist jetzt keine hochalpine schwierige Tour, aber trotzdem in dieser Seehöhe, das kann sich heute, glaube ich, kein Mensch mehr vorstellen. Und trotzdem ist es auch wieder so eine dieser Geschichten, wo man merkt, wie eng verwoben das Helfende und das Täterische ist. Die Liesel Geißler, die damalige Wirtin vom Tauernhaus, vom Krimler Tauernhaus, hat, indem sie die Kinder und die Jugendlichen mit Nahrung versorgt hat, Hunderten, wenn nicht Tausenden Flüchtlingen das Leben gerettet. Die Liesel Geißler war aber NSDAP-Mitglied. Also in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich natürlich auch die Zeitgeschichte, und ich kann mich an ein Gespräch mit Marco Feingold erinnern vor 7, 8 Jahren, wo der Marco Feingold zu mir gesagt hat, na, die Liesel Geißler ist einer der wenigen, der habe die NSDAP-Mitgliedschaft verziehen. Also auch in diesem Spannungsfeld, und dieses Spannungsfeld erleben wir in diesem Buch immer wieder, also wir kommen immer wieder auf solche Geschichten.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, was der Thomas jetzt gerade gesagt hat, weil dass es eben auch diese Grauzonen gibt, ja? Dass Geschichte nicht immer nur schwarz-weiß ist, sondern dass auch diese Zwischentöne gibt, dass diese Graubereiche gibt und dass auch teilweise aus Tätern oder Mittätern, Mitläufern ein Helfer werden konnten, ja? Unter besonderen Umständen, oder auch die sie dann sozusagen die Opfer unterstützt haben, ja, die Leute das Überleben gesichert haben. Ja. Also diese Geschichten gibt es auch, und die werden auch in unserem Buch erzählt. Und weil du vorher gefragt hast, da bezüglich der Ausrüstung und wie man sich das vorstellen kann. Ich denke da jetzt nur an ein anderes Beispiel. Da geht es wiederum um den Widerstand. Es geht um Sepp Blieseis, der ja in diesem Nebenlager war in Hallein, also KZ-Nebenlager. Inhaftiert und der bricht dort aus, nicht? Und man muss sich vorstellen, im Umkreis dieses Lagers war ein SS-Lager mit 2000 Soldaten, nicht? Also sozusagen, das ist schon völlig, völlig irre eigentlich, wenn man sich das sozusagen einmal im Kopf jetzt einmal kurz einmal so durch den Kopf gehen lässt und sich vorstellt, okay, der weiß, was das für Gefahr bedeutet, nicht? Wenn er da ausbricht, im Endeffekt, ob er das schafft oder nicht, ist eine Chance wahrscheinlich von 1 zu, ja, 1000. Er hat es geschafft, und aber auch eben mit Hilfe sozusagen von der lokalen Bevölkerung, die ihn da unterstützt hat. Das waren teilweise Frauen, es war zum Beispiel die Agnes Primocic, die, die eh bekannt ist, die ihm da auch Nahrung gebracht hat, bevor er ausgebrochen ist, beziehungsweise dann an dem Tag des Ausbruchs selbst nicht, im Kleid und einen Rucksack eine Waffe zugesteckt hat und auf seine Station in der Flucht über die Osterhorngruppe dann bis quasi ins Weißenbachtal, Attersee, hat er immer wieder auch Unterschlupf gefunden, auch bei der Landbevölkerung, die ihn auch dort versteckt hat, die ihn wieder mit Essen versorgt hat. Also so hat es dann auch funktioniert. Also es gibt sozusagen auch diese Geschichten. Ja.
Also noch eine Frage ist, ob es eine Lesewanderung gibt, ob eine geplant ist.
Ich kann das relativ kurz beantworten. Wir bieten vom KZ-Verband aus immer wieder Wanderungen an. Wir beide, der Andreas und ich, wir machen das nicht. Nicht, weil wir jetzt die Leute scheichen, sondern wenn dann wirklich einer umbeckelt oder wenn dann wirklich irgendwo was passiert, sind wir in der Hoffnung. Und deswegen sind wir da immer eher zurückhaltend, das bitte nicht böse zu verstehen, aber das ist so. Wir machen aber vom KZ-Verband und wenn sich das jetzt dann, der Wahnsinn, in dem wir jetzt leben, wieder ein bisschen legt, im nächsten Sommer wird sicher vom KZ-Verband, bleibt es einfach auf der Homepage und auf den anderen Kanälen, die der KZ-Verband bespielt. Es gibt mit Sicherheit vom KZ-Verband wieder die eine oder andere zeithistorische Wanderung und die wird auch sich natürlich auch an diesen Routen orientieren.
Also ich habe ja gelesen, also eine Route ist ja wirklich direkt in der Stadt drinnen, die bei der Synagoge anfängt,
es,
oder? Also
es gibt mehrere Routen, die durch die Stadt gehen. Es gibt die Route des jüdischen Salzburgs, die durch die Stadt führt. Es gibt die Route sozusagen des Roten Widerstands in Salzburg. Es gibt aber auch eine Route, die zu Tätern führt. Ja. Josef Dorak ist so einer, wo man sozusagen auch die Stätten der Nationalsozialisten sieht. Es geht natürlich auch zu Lagern, ja, in der Stadt Salzburg. Die Rüstungsfirma Oberascher wäre da zum Beispiel zu nennen in Kasern. Und es ist schon so, der Thomas hat es eh schon gesagt, dass wir schon auch solche Stadtwanderungen und Stadtspaziergänge anbieten über den KZ-Verband. Ich habe heuer eine gemacht, auch durch das jüdische Salzburg. Und sobald sich das mit Corona auch wieder lockert, werden wir das ab nächsten Frühjahr wieder machen und können das auch gerne anbieten. Also es wird auch wieder Führungen geben zu unterschiedlichen Plätzen, zu unterschiedlichen Themen. Also ob es jetzt sozusagen das widerständige Salzburg ist oder das jüdische, das kann man sich dann sozusagen auch mit uns ausmachen auf direktem Weg. Ja.
Da kann man vielleicht erwähnen, dass es vom KZ-Verband, glaube ich, ein Newsletter gibt. Und so wird man dann erinnert daran, dass da jetzt eine Lesereise stattfindet.
Genau. Also Lesereise, Reise ist ja, ein bisschen ja, viel. Also
Reise.
Aber, also, ja.
Ich sage mal, das sind im Umfang von 2 Stunden circa nicht, wenn das so Wanderungen sein, Spaziergänge.
Könntest du nur mal sagen, wie ihr generell auf diese Themen gestoßen seid? Wie, also ein bisschen hat sich beantwortet, aber...
Also ich glaube, es gibt Themen, die sind auf der Hand gelegen. Es war, also die Spaziergänge durch die Stadt Salzburg sind ein bisschen auf der Hand gelegen. Die jüdischen Opfer, der kommunistische Widerstand, die Wanderung über den Kapuzinerberg auf den Spuren von Stefan Zweig. Das sind Themen, die sind ein bisschen auf der Hand gelegen. Andere Themen waren nicht ganz so einfach. Da haben wir dann auch Dinge miteinander verknüpfen können. Ein sehr schönes Beispiel ist dieser Lieferinger Stadtspaziergang. Wir beginnen in Wahrheit mit diesem Lieferinger Stadtspaziergang, beginnen wir in Wahrheit bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich. Jetzt nicht de facto, aber es ist halt der Juliputsch, also 1934. Und wir enden an jener Brücke, an der Eisenbahnbrücke, wo Salzburg dann an die US-amerikanischen Befreier übergeben wurde. Also wir haben in diesem Stadtspaziergang in Wahrheit den gesamten Bogen dieser Zeit ein bisschen abgebildet. Das hat sich auf den ersten Blick nicht angeboten. Aber dann bei eingehender Recherche war das naheliegend. Andere Dinge sind gegeben. wie zum Beispiel auf den Spuren der Goldecker Deserteure. Die Goldecker Deserteure, also der Verein der Goldecker Deserteure, machen auch immer wieder Gedenkwanderungen. Wir als KZ-Verband waren da immer wieder dabei. Das waren naheliegende Themen. Andere Routen haben wir uns dann wieder durchaus erarbeitet. Was machst du zum Beispiel mit der Geschichte, die wir zuerst erzählt haben? Eine jüdische Familie aus Wien wird vom katholischen Pfarrer in Großadel versteckt. Das ist die Kirche. Wo gehst du dann eigentlich hin? Und wir haben also sozusagen diesen Kapellenweg genommen, der in Großadel ist, wo wir auch wissen, dass der Pfarrer also diese Stationen regelmäßig bedient hat, etc.
Ja, also ich möchte da vielleicht kurz noch was dazu sagen, weil die ursprüngliche Idee war ja eigentlich zu Widerstand und Verfolgung. Und das Befreiung ist eigentlich als drittes Glied oder dritter Part sozusagen in dem Buch erst später dazu gekommen und dazu gestoßen in Gesprächen, die wir beide gehabt haben. Das ist aber über ein Jahr gegangen, nicht? Im Prinzip über einen längeren Zeitraum, wo ich dann irgendwann einmal gesagt habe, aber wir müssen schauen, dass man sozusagen die US-amerikanische Befreiung, also in dem Fall waren es ja die US-Amerikaner, die in Salzburg dann waren, auch damit einbeziehen und mit einbinden, weil das wäre ja eigentlich ein schöner Abschluss, nicht? Dass man sozusagen dann in die Freiheit hinausgeht. Nicht? Und da sind dann plötzlich Geschichten aufgetaucht, die uns aber vorher, also die nicht so wirklich auf dem Tablett gelegen sind, sondern die wir uns dann erst erfragt haben, beziehungsweise auf die wir dann erst gestoßen sind. Und da möchte ich nur die eine nennen von diesen zwei Bomberpiloten. Nicht? Also genau. Die Bomberpiloten, alliierte Bomber, die abgestürzt sind im Pinzgau. Und ich habe mir dann einmal auf die Suche gemacht und habe versucht, sozusagen diese Biografien von diesen abgestürzten Bomberpiloten zu rekonstruieren und zu recherchieren. Und das hat mir dann geführt bis in amerikanische Archive. Und das war dann halt wirklich spannend, was mit denen auch passiert ist, nicht? Nachdem sie abgestürzt worden sind. Weil man wusste ja auch, oder weiß das mittlerweile heute aus der zeithistorischen Forschung, dass diese Bomberpiloten, wenn sie aufgegriffen wurden, ja, und wenn sie verhaftet wurden, sind in eigene Stalags gekommen sind. Also Kriegsgefangenenlager, die haben Stalag-Luft geheißen. Also das waren eigene Kriegsgefangenenlager, die Luftwaffe betrieben haben. Und die haben im Prinzip auch teilweise etliche Lager durchlaufen, bis sie im Endeffekt dann auch freigekommen sind oder eben auch nicht, weil sie da ermordet wurden oder ums Leben gekommen sind. Und die haben auch teilweise ihre Todesmärsche zurückgelegt dann von Lager zu Lager. Und das war dann eine Geschichte, die mir auch relativ unbekannt war bis dahin. Und damit wollte man aber auch sozusagen das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft da nur mal sozusagen wirklich deutlich markieren. Und da gibt es wiederum auch eine schöne Geschichte, die ich nur mal ganz kurz erzählen möchte, die uns auch zurückführt zum Beginn teilweise unseres Buches, wo wir ja beim jüdischen Salzburg vorne anfangen und hinten bei den Befreiern, bei den amerikanischen, kommt ein gewisser Boni Hadi dann vor, der taucht auf, ein Jude, der fliehen musste, der vertrieben worden ist und dann mit den amerikanischen Befreiern zurückkommt und dann tatsächlich auch sozusagen das befreite Salzburg also da eingesetzt wird und da sozusagen als GI landet. Ja. Und das ist irgendwie auch eine schöne Geschichte der späten Gerechtigkeit, sage ich jetzt einmal. Ja.
Das ist quasi ein bisschen die Salzburger Geschichte des Stefan Heim, der als Jude und jüdischer Kommunist geflüchtet ist und als US-Soldat wiedergekommen
genau.
ist.
Mhm.
Gut, ich weiß nicht, so im Moment gibt es im Publikum, im Chat keine Fragen mehr. Habt ihr noch eine Frage? Ich habe nur eine letzte Abschlussfrage, wenn es okay ist. Und zwar, ich würde gerne wissen, warum es für euch wichtig ist, euch antifaschistisch zu engagieren.
Gut, da sitzen wir jetzt bis morgen in der Früh.
Ja.
Eine kurze Antwort, bitte.
Also ich habe für mich einfach zwei Antworten. Die eine Antwort ist meine Familiengeschichte. Ich habe praktisch keine Verwandten, weil die Nationalsozialisten fast alle umgebracht haben. Natürlich, meine Mutter und mein Vater hat überlebt, logischerweise, sonst war ich nicht da, aber sonst schaut es eher düster aus. Das ist ein sehr persönlicher Zugang und es gibt einfach einen sehr direkten Zugang, ich sage jetzt einfach einmal, also Antifaschismus, das ist irgendwie der Grundkonsens unserer Gesellschaft und muss der Grundkonsens jeder Gesellschaft sein, über das brauche ich nicht einmal diskutieren. Zuerst ist einmal die antifaschistische Basis da und dann schaue ich erst weiter, in welche Richtung sie der eine oder die andere ideologisch, weltanschaulich, persönlich, wie auch immer entwickelt, aber das ist und welche Ziele wer auch immer verfolgt. Aber der Antifaschismus ist einmal so die Grundbasis, auf der wir überhaupt stehen.
Also ich denke mal, Antifaschismus ist für mich einfach eine Form der Menschlichkeit. Also und eine antifaschistische Grundhaltung bedeutet auch für mich sozusagen ein menschlicher Umgang. Also ganz wirklich im ganz tieferen Sinne. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sie antifaschistisch sozusagen zu äußern und sie zu betätigen, weil es eben um ein menschliches Handeln geht im Endeffekt. Ja. Und das sollte halt auch so geleitet sein, wirklich den Menschen so zu nehmen, wie er ist. Ne. Und nicht vorab zu urteilen und nicht denjenigen oder diejenige zu diskriminieren, ohne dass man sie oder ein Urteil zu bilden, ohne sie, dass man sie überhaupt auseinandergesetzt hat damit. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wesentlich in dem Ganzen. Und natürlich, bei mir ist natürlich die Beschäftigung damit, mit der Zeitgeschichte, aber auch mit dem Faschismus als Ganzes und mit dem Nationalsozialismus liegt natürlich auch in meiner Familie begründet. Also das ist ähnlich wie beim Thomas. Ich hatte eine Großmutter, die ist mittlerweile verstorben. Die war Zwangsarbeiterin. Also die ist verschleppt worden von den Nationalsozialisten, geboren in Rostov am Don und ist 1942 dann ins heutige Österreich gekommen, ja, zwangsweise, und musste hier bei einem Bauern am Land arbeiten und hat überlebt. Und die hat dann später meinen Großvater kennengelernt, der aus der russischen, sowjetischen Kriegsgefangenschaft heimgekehrt ist, und die beiden haben geheiratet. Ne. Und das ist auch der Grund, warum ich heute da sitze, sage ich mal ganz salopp formuliert, und warum ich mich einfach auch mit diesem Thema auseinandersetze und beschäftige. Ich glaube, es ist auch sozusagen auch für die Psychohygiene ganz wichtig und ein Teil der Aufarbeitung für mich selber.
Ja, ja, ich würde sagen, wir beschließen den heutigen Abend, aber ich möchte nur kurz ein paar Hinweise geben. Und zwar am kommenden Dienstag, am 15.12. gestalte ich einen Beitrag auf Unerhört, den Info-Nahversorger auf der Radiofabrik. Um 17.30 Uhr könnt ihr einen Beitrag von mir hören, den ich dann noch schneiden werde. Und außerdem haben wir einen Videomitschnitt. Also wir schauen die ganze Zeit in ein Video. Die Hörerinnen wundern sich vielleicht, dass wir also vorher auch so, der Thomas hat vorher ein Buch reingezeigt ins Video. Das werdet ihr dann alles auch sehen können. Also nicht nur Audio. Den guten Audio-Mitschnitt haben wir auch. Und diese Sachen finden Sie dann auch auf thermentinius.org und im Chat. Vielleicht könnt ihr als Technikteam noch bitte im Chat noch einen Link zu Thermentinius nochmal geben. Oder ist klar, weil die Leute hören es im Stream. Ja.
Und auf der Homepage vom KZ-Verband wird das auch verlinkt sein.
Genau. Gut, und dann möchte ich danken, und zwar dem Technikteam.
Ja.
Sigi, Jo, Matthias und Claudio. Dann danke an euch beide. Thomas.
Danke für die Einladung.
Danke.
Andreas. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass der KZ-Verband und auch das Sole-Café von Spenden lebt. Und diese Spendennummern, Kontonummern findet ihr auf den jeweiligen Homepages. Vielleicht könnt ihr das auch da kurz im Chat posten, diese Homepages. Danke. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und ich weise nur darauf hin, dass dieser Stream, diese Musik, die ihr vorher gehört habt, die Sie vorher gehört haben, die läuft jetzt noch bis Mitternacht weiter. Es kostet uns ja nichts. Ich danke fürs Zuhören. Und Sie hören nur ein paar schöne linke Klassiker von uns. Und ja, danke.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Vielen Dank.
Termitinitus.org.